ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Christina von Ungarn-Sternberg. Hier sprechen wir über Hintergründe und aktuelle militärische Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine. Wenn ihr Fragen habt, dann schaut gerne donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube oder in der ZDF heute App in unseren Livestream rein. In dieser Folge spreche ich mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer über Anzeichen für einen bevorstehenden Einsatz der F-16-Kampfjets. Vorher geht es um die aktuelle Lage im Osten der Ukraine und um Bilder von der Front bei Avdiivka, auf denen ist zu sehen, wie sich ein russischer und ein ukrainischer Schützenpanzer aus wenigen Metern Entfernung bekämpfen. Was zeigt uns das?
Ich möchte ganz kurz mit einer Analyse dieses Videos beginnen. Dieses Video ist ein klassisches Beispiel der gefechtstechnischen Ebene. Das heißt, wir sehen hier den unmittelbaren Kampf beider Kriegsparteien gegeneinander. Wir sehen hier einen Kampf Schützenpanzer vom Typ BTR 82 Alpha, der mit Soldaten besetzt versucht, durchzubrechen und auf einen amerikanischen, für die Ukraine quasi zur Verfügung gestellten Bradley-Kampfschützenpanzer trifft. Und in der Begegnung selber kommt es zu einem Gefecht, wo diese 25mm Bushmaster-Kanone auf diesen BTR 82 Alpha wirkt. Sie sehen, dass sich die Fahrzeuge wieder trennen. Das russische Fahrzeug kommt dann zum Stehen. Sie sehen, dass Soldaten, die offensichtlich getroffen sind, vom Fahrzeug fallen. Und Sie können also erkennen an den Rauchentwicklungen, dass das Fahrzeug auch schwer getroffen ist. Dieses Video ist ein Beispiel von vielen Videos, die in den sozialen Netzwerken geteilt werden und die zeigen, wie verbissen die Kämpfe sind. Russland versucht mit aller Vehemenz durchzubrechen durch die ukrainischen Verteidigungsstellungen und die Ukraine versucht dagegen zu halten. Der Einsatz des Bradley ist ein klares Zeichen für einen Schwergewichtseinsatz der Ukraine. Die 47. Mech-Brigade verfügt über diese Fahrzeuge. Man nimmt an, dass ca. 300 geliefert worden sind in den letzten Monaten, von denen knapp über 80 gemäß seriösen Quellen wie zum Beispiel Oryx, dieser sehr bekannten Website, vernichtet worden sind.
Dann schauen wir uns mal genau die militärische Situation in den einzelnen Regionen an. Fangen wir an mit Avdiivka. Wie ist die Lage dort?
Ja, auch hier beginnen wir ganz kurz zu einer Unterteilung zu greifen, also taktisch, operativ, strategisch. Auf der taktischen Ebene ist es so, dass Russland versucht, im Donbass in zwei Schwergewichtsräumen vorzustoßen. Das eine ist quasi westlich der Stadt Avdiivka, die ja vor einigen Monaten sehr schwer umkämpft war und dann gefallen ist. Die Russen haben dann einen Durchbruch geschaffen bei Otscheretne, auf der Karte auch eingezeichnet. Und hier westlich davon toben die Kämpfe. Hier ist auch dieses Video bei Sokil, das ist ca. 2 bis 3 Kilometer westlich von Otscheretne entstanden. Und man erkennt, dass also Russland versucht, hier diesen Durchbruch, quasi den man erzielt hat nach den Kämpfen von Avdiivka, und den Einbruch in die zweite ukrainische Verteidigungsstellung auszuweiten, um einen sogenannten möglicherweise operativen Durchbruch zu erzielen, das heißt in die Tiefe des Landes weiter vorstoßen zu können. Im Moment ist es der Fall, dass die Ukraine hier es schafft, quasi abzuriegeln, aber das Herausfordernde für die Ukraine ist, dass sie ja gleichzeitig quasi ihre Kräfte auch an anderer Stelle einsetzen muss, wie zum Beispiel im Raum Kharkiv, und damit schaffen es die Russen nach wie vor, auch wenn es nur geringe Distanzen sind, aber doch jeden Tag mehrere hundert Meter vorzumarschieren.
Bevor wir in die nächste Region gucken, rund um Kharkiv, möchte ich gerne eine Userfrage an Sie stellen, die mit dem militärischen Kampfgerät zu tun hat. Daniel fragt über YouTube, wann ist mit autonomen Kampfrobotern zu rechnen?
Nun, wir haben tatsächlich vor einigen Wochen ein Video gesehen, das ziemlich spektakulär erschien. Und zwar war das der Versuch der russischen Seite, mit unbemannten Bodensystemen, also quasi Robotern, Landrobotersystemen, einen ukrainischen Stützpunkt aufzuklären. Unbemannt deswegen, um die eigenen Soldaten zu schonen. Und das wurde verhindert durch den Einsatz von Drohnen, sogenannten First-Person-View-Drohnen von ukrainischer Seite, die diese Roboter zerstört haben. Das ist also eines der ersten Beispiele, wo tatsächlich Roboter, die aber noch von Menschen gesteuert worden sind, also teilautonom als zu bezeichnen sind, gegeneinander gekämpft haben. Es gibt auch nicht wenige Aufnahmen von Luftkämpfen von Drohnen untereinander, wo also eine Drohne die andere versucht zum Absturz zu bringen. All diese Systeme sind nach wie vor von Menschen gesteuert. Aber das große Dilemma ist, dass zurzeit vor allem der Kampf um das sogenannte elektromagnetische Feld tobt. Das ist also jener Raum, wo also das Up- und Downlink dieser Drohnen passiert. Und diese Drohnen werden aufgrund der Störungen in diesem Bereich immer autonomer. Und man geht davon aus, dass das, was wir hier in der Ukraine sehen, möglicherweise ein Vorgeschmack ist auf die Zukunft, wo wirklich tatsächlich zum Teil vollautonome Drohnen automatisch Ziele suchen, diese finden und sich quasi dann zum Beispiel als Kamikaze-Drohnen diese stürzen.
Ich sehe hier in den Chats sind viele Fragen zu F-16. Ich würde nur gerne erstmal ein bisschen schauen, wie es an den Frontabschnitten aussieht und dann schwerpunktmäßig auf die F-16-Thematik gucken. Der amerikanische Verteidigungsminister Austin hat jetzt gerade gesagt, dass aus amerikanischer Sicht die russischen Vorstöße rund um Kharkiv nicht so erfolgreich sind, wie von den Russen geplant. Wie sehen Sie das?
Nun, es toppt natürlich hier quasi klar der Kampf um die Meinung zu diesem Thema. Und wir sehen hier zwei Narrative. Lassen Sie mich also beide Narrative kurz neutral darstellen. Auf der einen Seite haben wir das ukrainische Narrativ, das also sagt, dass der russische Vorstoß den Versuch hatte, quasi Richtung Kharkiv, Richtung dieser Großstadt vorzustoßen und dass das klar misslungen ist, dass man die Front hier stabilisieren konnte und sogar in den Gegenangriff zum Teil übergegangen ist. Das heißt, aus ukrainischer Sicht ist dieser Vorstoß klar gescheitert. Das russische Narrativ ist gegenteilig. Das russische Narrativ heißt, dass es quasi man es geschafft hat, die schon jetzt 1200 Kilometer lange Front noch einmal um knapp 200 Kilometer zu verlängern, nämlich durch diesen Vorstoß aus dem Raum der russischen Seite in Richtung die Ukraine, Richtung Kharkiv. Und damit kam es zu einer weiteren Überdehnung der Front. Die Ukraine war gezwungen, Kräfte abzuziehen, die sie zum Beispiel jetzt im Donbass bei den genannten Gefechten bei Avdiivka brauchen würde. Ich überlasse es Ihnen, das jetzt im Detail zu interpretieren. Fakt ist, dass dieser russische Vorstoß gestoppt worden ist. Das ist der Fall. Aber er konnte nur gestoppt werden durch das Abziehen von ukrainischen Kräften von der Donbassfront. Und das ist die Situation, so wie sie sich jetzt darstellt. Das heißt, wir erkennen klar, dass es sehr wohl zu einer Überdehnung der Front gekommen ist. Wir erkennen aber auch, dass die Russen es nicht schaffen, aber offensichtlich auch nicht beabsichtigt haben, weiter Richtung Kharkiv vorzustoßen. Man nimmt an, dass die Kräftegruppierung, die hier im Einsatz ist, ca. zwischen 50.000 und 70.000 Mann umfasst. Und das ist natürlich viel zu wenig, um eine Großstadt von 2,5 Millionen einnehmen zu können.
Dann gehen wir weiter nach Chasiv-Yar. Da sehen wir Bilder von vorrückenden russischen Soldaten. Wie ist die Einschätzung der Lage dort?
Ja, hier sind wir wieder an der sogenannten Donbass-Front. Die Donbass-Front, das ist diese lange, 1200 Kilometer lange Front, wo die ukrainische Seite die Herausforderung hat, dass die Russen mit 6 Kräftegruppierungen angreifen. In 2 Schwergewichtsräumen, einmal bei Avdiivka, das haben wir gerade besprochen, und das zweite ist bei Chasiv-Yar. Chasiv-Yar ist da ein Bereich ja westlich der Stadt Bakhmut, die also vor einigen Monaten heftig umkämpft war und schließlich letztes Jahr auch gefallen ist. Und hier ist es so, dass man versucht, das Höhengelände westlich von Bakhmut, also um Chasiv-Yar, in Besitz zu nehmen. Hier begünstigt die Einsatzführung die ukrainische Seite durch einen Kanal, der sich hart ostwärts von Chasiv-Yar befindet. Das ist der sogenannte Seversky-Donetsk-Donbass-Kanal. Dieser Kanal hat aber 3 Übergangsstellen und Sie erkennen auf der Karte zentral im Bild auch den Versuch der Russen, eine dieser Übergangsstellen in Besitz zu nehmen, einen Brückenkopf auf der anderen Seite zu bilden, diesen mit Kräften zu nähern und dann auf dieses Höhengelände bei Chasiv-Yar hinaufzukommen und von dort an den umliegenden Raum zu beherrschen und quasi auch diesen Raum nutzen zu können, um dann weiter Richtung Westen vorzustoßen. Und im Moment toben also hier sehr heftige Kämpfe unmittelbar um den Kanal, seine Übergänge und die ersten Siedlungsgebiete ostwärts von Chasiv-Yar.
Bevor es gleich weitergeht mit Oberst Reisner, sprechen wir über den G7-Gipfel in Italien. Dort haben die USA ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine geschlossen und ihr eine 10-jährige Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesagt. Außerdem haben alle teilnehmenden Staaten ein Hilfspaket von 50 Milliarden Dollar geschnürt. Das Geld soll aus Zinsgewinnen von eingefrorenem russischen Staatsvermögen kommen. Wofür die 50 Milliarden Dollar bestimmt sind und was das Sicherheitsabkommen genau beinhaltet, das erklärt unser Korrespondent Elmar Thewesen, der bei dem Treffen vor Ort dabei war.
Ja, Christina, das kann die Ukraine am Ende ganz alleine entscheiden. Man sagt hier, dass es einerseits natürlich zu dem Wiederaufbau beitragen soll. Infrastrukturprojekte sollen damit vorangetrieben werden. Aber ausdrücklich ist eben auch erlaubt, dass die Ukraine damit Militärmaterial, Waffen, Munition möglicherweise kauft, um sich eben wirksamer zu verteidigen. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man ja, dass die USA in den letzten Wochen schon einmal 60 Milliarden bewilligt haben, die Europäische Union 50 Milliarden und nun kommen noch einmal 50 Milliarden Dollar dazu. Natürlich ein Darlehen, ein Kredit nur, abgesichert eben über die Zinsen, die man bekommen hat aus diesen eingefrorenen russischen Vermögen. Aber damit stehen der Ukraine jetzt sehr nennenswerte Summen zur Verfügung, um in diesem Jahr die Verteidigungsfähigkeit des Landes sicherzustellen, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt und nach Möglichkeit am besten auch verliert aus Sicht des Westens.
Nun ist ein neues Sicherheitsabkommen geplant, habe ich gerade angesprochen. Wie soll das konkret aussehen? Was ist da geplant?
Ja, das wird jetzt in den nächsten Minuten hier unterzeichnet in Bari von Joe Biden, dem amerikanischen Präsidenten, und Volodymyr Zelensky. Es ist ein Abkommen über 10 Jahre, Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Da geht es also natürlich um eine fortdauernde militärische Hilfe. Es geht um die Ausbildung von Soldaten, eine enge Zusammenarbeit in der Rüstung, dass man auch die Rüstungsindustrie der USA eng verzahnt mit der ukrainischen, um die kompletten ukrainischen Streitkräfte, ich sag mal, auf modernsten Stand zu bringen. Man kann da sogar gegenseitig voneinander lernen, weil die Ukrainer ja in den letzten Monaten in der Lage waren, sehr innovativ zu sein, zum Beispiel mit Drohnensystemen und Ähnlichem. Und das Dritte ist, man dehnt auch noch einmal die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit aus, also gibt noch mehr Informationen an die Ukraine, damit sie besser in der Lage ist, in Zukunft sich zu verteidigen. Da sind keine Gelder unmittelbar mit verbunden. Was auch nicht damit verbunden ist, ist eine Beistandspflicht. Also wenn die Ukraine nach einem Krieg nochmal angegriffen würde von Russland, dann gibt es zwar Konsultationen, aber keinen Automatismus, den es ja in der NATO gäbe. Das Ganze dient so ein bisschen als Übergang für eine mögliche NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine irgendwann in naher oder ferner Zukunft. Und eine ähnliche Vereinbarung haben ja auch mittlerweile 15 andere Staaten mit der Ukraine geschlossen. Es werden noch weitere dazukommen. Und bei der amerikanischen ist vielleicht die besondere Note, das macht der US-Präsident, ohne dass der amerikanische Kongress zustimmt. Das ist rechtlich zwar bindend für die Vereinigten Staaten, aber wenn ein neuer Präsident gewählt würde, zum Beispiel Donald Trump, dann müsste er sich nicht unbedingt daran halten, er könnte dieses Abkommen wieder zurückdrehen.
Immer noch eine Frage an dich mit Blick auf das Line-up. Wie viel Wumms hat denn dieser G7-Gipfel?
Ja, man muss natürlich ehrlich sagen, das hat ein Kollege gut beschrieben, lahme Enten und ein Schwan. Damit sind natürlich mit den lahmen Enten die 6 Männer gemeint in dieser G7-Runde, weil alle ihre Probleme haben. Olaf Scholz jetzt eben nach der Europawahl ein Stück weit angeschlagen. Rishi Sunak in Großbritannien hat Wahlen vor den Füßen, ebenso wie Emmanuel Macron. Kishida in Japan und auch Trudeau in Kanada, die stehen unter massivem Druck innerhalb ihrer eigenen Parteien. Und Joe Biden, der hat die Präsidentschaftswahl im November eben vor sich und könnte vielleicht bei dieser Wahl auch verlieren. Also ist die große Frage, die hier über allem schwebt, ist das, was man hier miteinander vereinbart, wirklich verlässlich, wenn vielleicht der ein oder andere in einem Jahr gar nicht mehr im Amt ist und dafür sorgen kann, dass das alles umgesetzt wird. Das treibt hier sicherlich viele um, aber auch deshalb hat man jetzt eben diese 50 Milliarden für die Ukraine jetzt bewilligt und klar gesagt, die werden auch bis Jahresende zur Verfügung gestellt. Das kann nämlich nicht von einem neuen US-Präsidenten so einfach zurückgedreht werden, denn der käme ja frühestens, wenn er gewählt würde, nächstes Jahr ins Amt.
Nun spreche ich mit Oberst Markus Reisner über den Einsatz westlicher F-16-Kampfjets. Die sollen in den nächsten Monaten in der Ukraine eintreffen. Wie gefährlich sind die Maschinen für Russland und kann die Ukraine durch die F-16 ihre strategische Position verbessern?
Ja, hier muss man gleich zu Beginn sagen, dass auch hier nicht das fehlerhafte Denken passieren darf, das schon letztes Jahr vor der Sommeroffensive, in die hohe Erwartungen gesetzt worden ist, passiert ist, wo man gedacht hat, dass der Leopard, der Abrams, der Bradley, der Challenger, um nur einige Namen zu nennen, hier diese Game Changer sind, diese Wunderwaffe. Das Militär ist ein komplexes System, aber es funktioniert nur dann wirklich ausgezeichnet und gut, wenn also alle Teilsysteme, alle Teile, quasi, die in verschiedenen Waffengattungen abgebildet sind, zum Zusammenwirken kommen. Und so ist die F-16 ein robustes Mehrzweckkampfflugzeug, das in vielen Ländern dieser Welt gedient hat und auch nach wie vor dient, wo man also viel Erfahrung gesammelt hat, wo man also auf eine gute und gediegene technische Ausstattung zurückgreifen kann, wo also entsprechende Luft-Luft-, aber auch Boden-Luft-Waffensysteme in der Abwehr quasi begegnet werden kann, wo also auch Luft-Boden-Waffensysteme verfügbar sind. Also wir haben hier ein Kampfflugzeug, das nicht jetzt besonders heraussticht, dass es besonders modern oder besonders fähig ist, sondern dass es also ein sehr verlässliches System ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, dieses Kampfflugzeug hat natürlich vor allem im Betrieb auch Herausforderungen. Das heißt, man braucht also den Logistikanteil, um dieses Flugzeug entsprechend versorgen zu können. Man braucht die von mir schon genannten Waffensysteme, Luft-Luft-Waffensysteme, Luft-Boden-Waffensysteme. Man braucht Piloten, die man ausbildet, die aber auch Erfahrung haben, um gegen die erfahrenen russischen Piloten, die ja jetzt schon 2 Jahre im Einsatz sind, entsprechend bestehen zu können. Das heißt, was man erkennt, ist, dass man versucht, alle Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das Kampfflugzeug tatsächlich eingesetzt werden kann. Und wo es auf jeden Fall helfen wird, und das ist ein bisschen etwas, was in die strategische Ebene hineinreicht, ist beim Kampf gegen die sogenannten strategischen Luftangriffe der Russen, also die einfliegenden Marschflugkörper, die einfliegenden ballistischen Raketen, iranischen Drohnen, aber vor allem auch die russischen Kampfflugzeuge, die aus sicherer Distanz Gleitbomben oder ähnliches abwerfen. Hier kann die F-16 natürlich wirken und diese auf Distanz halten oder diese abschießen. Und das hat möglicherweise durchaus einen Impact, der quasi in die strategische Ebene hineinreicht.
Ihr fragt nämlich auch ein User, wie viele F-16 wird die Ukraine gleichzeitig im Einsatz haben und wie viel würde sie benötigen, um effektiv auf ganzer Breite der Front zu wirken?
Nun, hier ist natürlich immer zu beachten, was ist der Westen bereit, tatsächlich hier an Systemen zu liefern. Wenn wir die Ukraine als Land betrachten, so muss man klar festlegen, dieses Land ist sehr, sehr groß faktisch. Ja, versuchen Sie, die Ukraine mal nach Europa hineinzulegen, dann bekommen Sie eine Vorstellung der Ausdehnung. Und dann betrachten Sie, wenn Sie das tun, die Staaten, die also quasi hier von der Ukraine umfasst werden, und schauen einmal nach, welche Anzahl von Kampfflugzeugen die verfügbar haben, dann bekommen Sie eine grobe Idee. Aber wir reden hier quasi faktisch in einer Endausbaustufe von bis zu 150 Kampfflugzeugen mindestens, die in einem Rotationsverfahren entsprechend nachhaltig quasi hier den Kampf gegen Russland führen können. Alles, was darunter ist, ist eine Verringerung und ist natürlich auch qualitativ dann zu verbessern, wenn entsprechende weitreichende Luft-Luftwaffensysteme zum Beispiel verfügbar sind oder ähnliches. Da muss man sich die Frage stellen, diese Flugzeuge müssen auch stationiert werden auf verschiedenen Basen. Die müssen entsprechend vorbereitet werden. Wir wissen, dass die Russen versuchen, in den letzten Wochen und Monaten mit Vehemenz die Stationierung der F-16 dahingehend zu verhindern, dass sie genau diese Basen, die in der Vorbereitung begriffen sind, angreifen. Das heißt, sie müssen also diese Basen so härten, dass sie auch bei den Flugzeugen nachhaltig genutzt werden können. Das sind also einige Fragen, die man hier stellen kann. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel für ein ähnliches System, aber ein bodengebundenes. Das ist ein Teil der passiven Luftabwehr. Die F-16 ist ein Teil der Aktivluftabwehr. Das sind also Patriot-Batterien. Wir wissen, dass also faktisch für den Schutz der Ukraine mindestens bis zu 20, 25 Stück verfügbar sind. Momentan ist es so, dass Präsident Zelensky bittet, zumindest um die 7 zu liefern. Das ist faktisch ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, es sind ja auch nicht mehr so viele Patriot-Batterien verfügbar, als dass man sie einfach liefern könnte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Kampfflugzeuge und vor allem für deren Bewaffnung. Das ist das Entscheidende. Das Flugzeug selber ist ja nur die Plattform, um die Waffe in den Einsatz zu bringen.
Mit der Frage, wann mit dem Einsatz von F-16 zu rechnen ist, beschäftigen sich ja gerade sehr viele Experten. Und das ist natürlich eine entscheidende Frage. Schauen wir uns mal an, was möglicherweise vorbereitend gerade passiert. Und lassen Sie uns dazu auf die Krim schauen. Da hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben 3 russische Bodenluftabwehrsysteme getroffen. Der Generalstab meldet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram erfolgreiche Angriffe auf ein S-400-System sowie auf 2 S-300-Systeme. Herr Reisner, sind das wichtige Erfolge, auch vorbereitend für die F-16-Einsätze? Denn das sind, sagen ja manche Experten, klassische Vorbereitungsmaßnahmen für F-16-Einsätze. Wie sehen Sie das?
Absolut, Sie haben ja völlig recht. Diese Systeme sind Fliegerabwehrsysteme hoher Reichweite, die genau vorgesehen sind, um quasi gegen zum Beispiel Kampfflugzeuge vom Typ F-16 oder ähnliches zu wirken. Und man erkennt, dass unter anderem deswegen der sogenannte HIMARS-Effekt bei den ATACMS ausbleibt, weil man die ATACMS nicht einsetzt, quasi um also Munitionslager, Munitionsdepots und ähnliches anzugreifen, wo also dann spektakuläre Bilder erzeugt werden, sondern man versucht ganz gezielt, die russische Fliegerabwehr so zu verringern, dass quasi der Einsatz der F-16 vorbereitet wird. Und das kann man sehr gut erkennen bei den Angriffen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, auch im Raum Kharkiv, wo versucht wird, quasi alle erkannten S-300, S-400-Systeme zu identifizieren, entsprechend das mit einem Targeting zu hinterlegen und dann diese durch den gezielten Einsatz von ATACMS oder ähnlichen Systemen abzuschalten, um die Russen quasi so zu schwächen, dass wenn dann die F-16 tatsächlich in den Einsatz kommt, und das wird eben abhängig vom Erfolg dieser Vorbereitungsphase, wann das tatsächlich der Fall ist, um diesen F-16 eine hohe Möglichkeit des Überlebens zu geben. Es bleibt dann nur ein Faktor, der noch zu berücksichtigen ist, und das hängt von der Qualität der Ausbildung der ukrainischen Piloten ab. Das ist dann der direkte Luftkampf mit den russischen Kampfflugzeugen. Und da ist ja auch immer wieder zu sehen, dass man versucht, mit vorgeschobenen Patriot-Batterien auch hier russische Kampfflugzeuge abzuschießen und entsprechend hier eine Verringerung der Flugzeuge zu erreichen.
Genau dazu gibt es auch hier 2 Fragen, auch mit Hinblick auf direkte Kämpfe mit den russischen Kampfjets. Ein User fragt, ist die F-16 den russischen Su-57 gewachsen? Ein anderer fragt, warum keine F-14 Tomcat-Flieger oder die F-4?
Ja, das sind alles sehr technische Detailfragen, die man natürlich aus dem Wissen des Militärs heraus beantworten muss. Also die Su-57, das sogenannte modernste Kampfflugzeug der russischen Armee, von denen vor kurzem übrigens eines mit der Drohne beschädigt worden ist von ukrainischer Seite, davon gibt es bis zu 12 Stück. Das ist also keine massierte Anzahl. Und die Frage ist, ob diese Flugzeuge wirklich so einsatzbereit sind, dass sie quasi hier tatsächlich den Unterschied machen. Ganz anders ist das bei den klassischen Modellen wie der Su-27, Su-34, MiG-29 und ähnliches. Hier hat Russland sehr viele Flugzeuge zur Verfügung und auch erfahrene Piloten, die sich quasi hier im Luftkampf mit der F-16 messen können. Die F-16 ist, wie gesagt, ein sehr bewährtes Mehrzweckkampfflugzeug, aber auch das Flugzeug ist nur so gut wie der Pilot, der es fliegt. Und jetzt zu fragen, ob die ukrainischen Piloten so gut ausgebildet worden sind, dass sie das auch tatsächlich im vollen Umfang nützen können. Denken Sie an das Beispiel, das wir letztes Jahr hatten mit den Leopard-Kampfpanzern und Ähnliches. Hier stellt sich ja dieselbe Frage. Wenn Sie in einen Leopard einsteigen und vorher auf einem T-64 waren, dann ist es so, wie wenn Sie quasi von einem Lada Tiger in einen Tesla einsteigen. Das müssen Sie quasi alles verstehen, lernen. Sie brauchen die Erfahrung und so weiter und so fort. Das Gleiche trifft natürlich auch auf die Piloten zu, die F-16 fliegen. Und hier warne ich vor zu voreiligen Erfolgsmeldungen. Man wird sehen, wenn die F-16 kommt, wie sich die Piloten im Luftkampf mit den russischen Piloten tun. Wenn es gelungen ist, bis dorthin quasi die S-300, S-400-Systeme der Russischen Föderation massiv zu reduzieren, steigen die Überlebenschancen der Ukrainer. Und dann wird man ja sehen, auch, wie sich das im Ergebnis dann darstellt.
Herr Reisner, lassen Sie uns einen Ausblick wagen auf das kommende Wochenende. Da ist ein Friedensgipfel in der Schweiz geplant, eine große Ukraine-Konferenz, bei der wichtige Player aber nicht mit dabei sein werden. Was erwarten Sie von dieser Konferenz?
Ja, wir sehen also hier, dass vor allem die Macht der Bilder ausschlaggebend ist. Wie also jetzt auch am G7-Gipfel, wo man versucht quasi zu zeigen, eine Einigkeit, man versucht auch quasi Nachhaltigkeit darzustellen und man versucht auch Bindungen durchzuführen, um also entsprechend die Ukraine auf lange Sicht zu unterstützen. So versucht man quasi auch bei der Konferenz in der Schweiz, das wird also die Absicht sein, eine gewisse Einigkeit und eine Solidarität zur Ukraine auszudrücken. Aber, jetzt kommt das Aber, was wir sehen ist, dass in der Schweiz nicht jene Staaten vertreten sind, die einen Unterschied machen können. Russland wurde nicht eingeladen, klar, aber es sind auch schon Staaten, die wesentlich relevant sind, wie China, Brasilien oder auch nur Teile von Indien, also die eine eher niederrangige Delegation schicken, vertreten. Und man ringt bereits im Hintergrund, dass es eine Art Kompromisserklärung gibt, die dazu dient, zumindest gegenüber der Ukraine zu definieren, wie weit man bereit ist, quasi im Rahmen der westlichen Staaten zu gehen. Und das ist dann vielleicht die gute Nachricht, dass diese Konferenz eine Vorbereitung ist auf eine Folgekonferenz, wo dann möglicherweise auch China oder Brasilien an Bord sind, die dann in dieser zweiten Konferenz, die möglicherweise in Saudi-Arabien oder in der Türkei stattfindet, eine weitere Vorbereitung durchführen für eine möglicherweise dritte Konferenz, wo dann faktisch wirklich sich die Ukraine und Russland gegenüberstehen und miteinander reden. Aber man muss es sicher, denke ich mal, als ersten Schritt sehen in die Richtung. Und jede Maßnahme, die dazu dient, diesen schrecklichen Krieg zu beenden, ist auf jeden Fall eine Maßnahme, der man eine Chance geben sollte.
Mit Blick auf die Chancen der Ukraine militärisch gibt es hier auch eine Frage. Ist ein militärischer Sieg der Ukraine überhaupt noch realistisch? Ohne eine direkte NATO-Intervention hat Russland noch mehr Eskalationspotenzial?
Diese Frage diskutieren wir seit 2 Jahren. Es gibt hier aus meiner Sicht genau 2 Zugänge. Der eine Zugang ist, der Ukraine jetzt sofort alles zu geben, was sie braucht. Offensichtlich möchte man das nicht und ist es auch nicht die Absicht des wesentlichen Players. Und das sind die USA, weil man also Russland nicht in die Enge treiben möchte. Darum scheint man die Strategie zu verfolgen, quasi zu versuchen, auf einen nachhaltigen Ansatz zu setzen. Das heißt, auch in den Konferenzen drückt sich das aus. Man möchte der Ukraine signalisieren, ihr bekommt das, was ihr braucht, dass wir euch weiter unterstützen können. Die Frage, die sich aber natürlich automatisch ergibt, kann die Ukraine selbst auch die humanen Ressourcen vor allem aufbringen, um diesen langen Kampf bestehen zu können? Also faktisch die Anzahl der Soldaten, wenn man also rein nur die Bevölkerungsanzahlen gegenüberstellt. Wie es kommen wird, wir wissen es nicht. Jeder, der Ihnen sagt, es wird so und so enden, fischt ja absolut in trüben Wassern. Es wird abhängen von den verschiedenen Ereignissen der nächsten Wochen und Monate. Man erkennt, dass der Westen sich neuerlich gesammelt hat, das auch zum Ausdruck bringt und der Ukraine signalisiert, wir stehen euch bei, wir versuchen euch quasi das zu geben, was ihr braucht. Die Ukraine ist nach wie vor bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Aber, und hier kommt wieder das Aber, auch die russische Seite scheint gefestigt zu sein, sieht sich in der Erfolgsrichtung unterwegs nach der abgewehrten Sommeroffensive aufgrund der permanenten Vormärsche, die sich zwar im geringen Rahmen und unter hohen Verlusten aber doch darstellen. Und das Ganze ergibt natürlich ein Bild, dass man also nicht erkennen kann, dass irgendwo eine Einsicht vorhanden ist oder dass der Abnutzungseffekt bereits so groß ist, dass beide Parteien so erschöpft sind, dass sie sich faktisch an den Verhandlungstisch setzen müssen. Und damit wird dieser Krieg vorerst weitergehen.
Genau, da möchte ich gerne noch mal einhaken bei dem gerade von Ihnen genannten Abnutzungseffekt. Es gibt ja Experten, die davon ausgehen, dass Kriegsparteien erst dann bereit sind zu verhandeln, wenn sie so geschwächt sind, dass sie keine andere Möglichkeit mehr haben. Das ist ja auch das, was Sie gerade schon angedeutet haben. Wann glauben Sie, ist der Punkt erreicht, an dem Putin so weit geschwächt sein könnte, dass es ihn an den Verhandlungstisch zwingt?
Wenn ich das beantworten könnte, dann würde ich nicht hier stehen, sondern dann würde ich wahrscheinlich in der Lage sein, in einer Glaskugel die Zukunft vorauszuschauen. Es gibt keine Antwort auf diese Frage, keine seriöse. Wir erleben gerade Geschichte, das muss man verstehen. Niemand kann uns sagen, wie die nächsten Wochen, Monate, Jahre sich darstellen. Der Historiker wird dann in der Nachschau Ihnen erklären, warum es genauso gekommen ist. Und es gibt hier genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo man das genauso sieht. Denken Sie an die 20er und 30er Jahre, wo vor allem nach Ende des Ersten Weltkrieges niemand gedacht hat, dass ein noch viel verheerender Krieg tatsächlich sich darstellt. Und wenn Sie die russische Seite betrachten, so sehen Sie, dass die Russen über die letzten Monate konstant Kräfte immer wieder an die Front geschickt haben. Die neuesten Berichte, da gibt es einen sehr guten Bericht vor kurzem vom Royal United Service Institute, das ist ein britischer Think Tank, die sprechen bereits von 650.000 Mann, die sich quasi im Einsatz in der Ukraine befinden. Im Vergleich zu den 190.000, mit denen man damals einmarschiert, ist das eine wesentlich höhere Zahl, fast um das Dreifache faktisch. Und solange Russland bereit ist, diese Opfer zu tragen, solange die Bevölkerung, die Gesellschaft offensichtlich nicht aufbegehrt, solange es nicht einen Stauffenberg gibt, der eine Veränderung herbeiführt, solange es also nicht so einen schwarzen Schwarm-Moment gibt, werden sie faktisch weitermachen. Und auch die Ukraine ist offensichtlich bereit, quasi hier bis zum Äußersten zu gehen. Und damit geht dieser Krieg faktisch weiter. Man kann also hier nicht seriös sagen, bis zu diesem Moment oder nicht. In einem gewissen Maße ist hier Europa und auch die USA in der Pflicht, denn durch die Ressourcenlieferungen hat man auch faktisch in der Hand, ob die Ukraine in der Lage ist, da längere Zeit weiter zu kämpfen. Und ich denke, man kann auch erkennen im Hintergrund, dass man auch einen gewissen Druck auf die Ukraine versucht auszuüben und sie dazu zu zwingen, eine gewisse Definition ihrer Ziele zu erreichen, dahingehend, dass man weiß, wie man also weitermachen soll, denn das ist das große Problem. Man müsste jetzt quasi in die eigene Tasche greifen, die Tasche der eigenen Staatshaushalte und wirklich massiv weiter mit der Finanzierung weitermachen, abgesehen von den Dingen, die wir jetzt gesehen haben, die man also quasi aus den Zinsen von den russischen quasi beschlagnahmten Vermögen herausnimmt. Und das ist natürlich eine schwere Entscheidung, die kaum jemand bereit ist zu tragen.
Ihr habt es gehört, die F-16-Kampfjets sind keine Wunderwaffen. Trotzdem haben sie ein verlässliches System, sagt Militärexperte Oberst Markus Reisner. Wann die Ukraine F-16 einsetzt, hängt Reisner zufolge auch davon ab, wie erfolgreich das Ausschalten der russischen Luftabwehr sei. Gleichzeitig schaffe Russland Vormärsche, wenn auch unter hohen Verlusten. In unseren Streams zeigen wir mit detaillierten Karten den aktuellen Frontverlauf und sprechen über Entwicklungen und Hintergründe. Also schaut mal auf YouTube und in der ZDF-Heute-App rein. Da gibt's jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten, die ihr selbst befragen könnt. Danke fürs Zuhören. Tschüss.